Deutschlandfunk. Hintergrund.
Die UNO in Afrika. Wie viel Kampf gehört zu einer Friedensmission? Von Judith Raub.
Ein Morgen in der ostkongolesischen Millionenstadt Goma. Geländewagen von Hilfsorganisationen kämpfen sich durch den Berufsverkehr. Bis vor kurzem sah man auf den weißen Autos der Vereinten Nationen das Logo mit den Buchstaben UN. Doch inzwischen ist es weitgehend verschwunden. Die UNO hat die Logos von vielen Autos entfernt, um ihre Angestellten vor Übergriffen zu schützen. Denn die Friedensmission der UNO, kurz MONUSCO genannt, ist verhasst. Sie muss den Kongo bis zum Jahresende verlassen. Es ist das Aus nach einem Vierteljahrhundert.
Kamanyola ist der erste Stützpunkt der MONUSCO in Südkivu, der geschlossen wird, nachdem die Regierung der Demokratischen Republik Kongo und die MONUSCO am 21. November 2023 gemeinsam das Protokoll über den beschleunigten und verantwortungsvollen Rückzug der MONUSCO aus der Demokratischen Republik Kongo unterzeichnet haben.
Ein UNO-Video zeigt, wie MONUSCO-Chefin Bintou Keita im Februar Soldaten im Dorf Kamanyola in Südkivu verabschiedet. Südkivu ist die erste Provinz, die die MONUSCO räumen muss. Und das bereits bis zum 30. April. So will es die kongolesische Regierung. Und so will es die Bevölkerung. Zwei Drittel der Kongolesen befürworten, dass die 14.600 UNO-Soldaten und Polizisten abziehen. Auch die Aktivistin Odile Bula-Bula. Seit Jahren kämpft sie für Frieden. Anfangs sah sie in der MONUSCO eine Weggefährtin. Doch jetzt nennt die 58 Jahre alte Aktivistin den Abzug des UNO-Militärs
eine Erleichterung. Mit einer so starken internationalen Präsenz wie der MONUSCO dachte man, dass die Menschen ohne Probleme ihren Geschäften nachgehen können. Es würde nicht mehr so viele Menschenrechtsverletzungen und Massaker geben. Leider war das nicht der Fall.
Die Bevölkerung klagt, dass die MONUSCO sie nicht vor tödlichen Überfällen schütze. Im Ostkongo leiden die Menschen seit 3 Jahrzehnten unter der Gewalt von mehr als 100 bewaffneten Gruppen. Das zerrüttete Verhältnis, das sich im Kongo zwischen den UNO-Soldaten und der Bevölkerung und der Regierung entwickelt hat, ist charakteristisch für viele andere Einsätze der sogenannten Blauhelme. Besonders groß ist der Frust in Afrika. Auch Mali hat die UNO-Truppe im Dezember hinausgeworfen. Der Südsudan und die Zentralafrikanische Republik schikanieren die UNO-Missionen mit bürokratischen Hürden. Im Kongo plünderten im Juni 2022 junge Männer in Goma sogar Stützpunkte der MONUSCO. Dutzende Kongolesen und einige Soldaten der UNO kamen damals ums Leben. Im Kongo, in der Zentralafrikanischen Republik und in Mali starben in den vergangenen Jahren mehr Friedenssoldaten als anderswo. Dabei investiert die internationale Staatengemeinschaft gerade in diesen Ländern am meisten. Die Einsätze im Kongo, im Südsudan, in der Zentralafrikanischen Republik und ehemals in Mali kosteten im Budgetjahr 2021/22 zusammen 4,7 Milliarden Dollar. Das waren etwa 3/4 des gesamten Budgets für alle 12 UNO-Missionen. Nach dem Abzug aus Mali bleiben noch 5 Blauhelm-Kontingente in Afrika. Dort ist die überwiegende Mehrheit des Personals der Friedensmissionen stationiert. Insgesamt sind in allen 11 übrigen Missionen 63.100 Soldaten und Polizisten beschäftigt. Zudem arbeiten 13.100 zivile Angestellte für die Mission, zum Beispiel in den Abteilungen für Menschenrechte oder für politische Beziehungen. Weitere UNO-Missionen sind im Nahen und Mittleren Osten, auf Zypern und im Kosovo präsent. Eine Mission ist für Pakistan und Indien zuständig. Warum ist die Wut auf die Friedenssoldaten in Afrika derzeit besonders groß? Darauf hat UNO-Untergeneralsekretär Jean-Pierre Lacroix eine politische Antwort. Im Telefoninterview mit dem Deutschlandfunk nennt der Chef der Blauhelm-Missionen als eine der wichtigsten Ursachen
die Uneinigkeit unserer Mitgliedstaaten. Sie bedeutet, dass es weniger Fortschritte in Friedensprozessen gibt. Wir unterstützen vor allem Friedensprozesse. Dafür sind wir da.
Uneinig sind sich vor allem die Mitglieder des Sicherheitsrats, der über die UNO-Missionen entscheidet. China und Russland stehen den westlichen Mächten gegenüber. Beide Seiten wollen über die Friedensmissionen Einfluss auf die Politik in den Einsatzländern nehmen. Der Streit bremst den Willen der Staaten, Geld und Soldaten für die Missionen zur Verfügung zu stellen. Das hat Konsequenzen.
In vielen Fällen können wir nur verhindern, dass eine instabile Situation in einer Katastrophe mündet,
sagt Blauhelm-Chef Lacroix. Das trifft vor allem die Einsatzgebiete in Afrika, weil dort die Sicherheitslage besonders schlecht ist. Die Menschen erwarten Schutz von der UNO.
Wo bewaffnete Gruppen kommen, um Zivilisten zu töten und dann wieder im Busch verschwinden, müssen wir eine Truppe haben, die kämpft, die offensiv gegen diese Gruppen vorgeht,
sagt der Bürgerrechtler Stuart Muhindo. Er lebt in der Stadt Beni im Ostkongo. Dort wütet eine Miliz, die Verbindungen zum Islamischen Staat haben soll. Allein in den vergangenen 6 Monaten hat sie 1.500 Menschen ermordet. Doch offensive Kampftruppen, wie sie Aktivist Muhindo und viele andere wünschen, bietet die UNO nicht. Sie unterscheidet zwischen Peacekeeping, also der Erhaltung von Frieden, und Peace Enforcement, dem Schaffen von Frieden unter Anwendung von Gewalt. Peace Enforcement heißt, offensiv und präventiv gegen bewaffnete Gruppen zu kämpfen.
Peace Enforcement ist Krieg. Ich glaube, dass der Sicherheitsrat niemals das Mandat für UNO-Truppen erteilen würde, in den Krieg zu ziehen. Und selbst wenn dies der Fall wäre, würden sich sicherlich nicht so viele Länder freiwillig bereit erklären, dafür Truppen oder Polizisten zu stellen,
sagt Untergeneralsekretär Lacroix. UNO-Missionen sind deshalb in aller Regel Peacekeeping-Missionen. Das bedeutet, dass es schon Bemühungen Frieden gibt, bevor die UNO eingreift. Sie überwacht dann zum Beispiel, ob die Streitparteien einen Waffenstillstand einhalten, oder sie hilft, Milizen zu entwaffnen. Sie bildet im Rahmen des Peacekeeping zudem Polizei, Militär und Justiz aus. Und sie überwacht Wahlen oder baut Straßen. Zum Schutz der Zivilisten fahren die Soldaten auch Patrouille. Aber sie kämpfen nur, wenn sie selbst oder wenn Zivilisten in ihrem Beisein angegriffen werden. Das Mandat des Peacekeeping bietet hier allerdings Spielraum. Es ist dem UNO-Militär durchaus auch erlaubt zu kämpfen, wenn in der Nähe ihres Camps ein Dorf angegriffen wird. Doch immer wieder klagt die Bevölkerung, dass die Soldaten erst ausrücken, wenn der Überfall vorbei ist.
It has been well documented that UN troops tend to be risk averse.
Es ist gut dokumentiert, dass UNO-Truppen eher risikoscheu sind. Wenn Gewalt droht oder bereits ausgebrochen ist, zögern die Friedenstruppen, sich einzumischen und mit Gewalt zu antworten.
Sagt Jenna Russo. Sie leitet die Forschung am International Peace Institute in New York, das die UNO berät. Mit ihrer Passivität haben die UNO-Truppen die Weltöffentlichkeit besonders schockiert, als sie in den 90er Jahren den Genozid an Muslimen in Bosnien und den Völkermord an der Tutsi-Ethnie in Ruanda zuließen. Der deutsche Diplomat Martin Kobler war viele Jahre für die UNO im Einsatz. Unter anderem leitete er von 2013 bis 2015 die Friedensmission im Kongo. Inzwischen ist er pensioniert und schaut mit kritischem Blick zurück.
Ich bin da immer auf der Seite derer, die dafür ein sehr starkes Mandat eigentlich immer geworben haben, dass die UNO natürlich kämpfen kann. Das Hauptproblem bei den Friedensmissionen ist der mangelnde politische Willen, sie einzusetzen.
Als er im Kongo war, überzeugte Kobler den Sicherheitsrat. Die MONUSCO bekam eine zusätzliche Eingreiftruppe, die ein robustes Mandat hatte. Diese Truppe darf ohne die kongolesische Armee offensiv Milizen angreifen. Eine Ausnahme unter den aktuellen Friedensmissionen. So wurde 2013 eine Rebellion niedergeschlagen. Allerdings kehrte die Miliz vor 2 Jahren mit Hilfe des Nachbarlandes Ruanda zurück. Sie führt nun einen Zermürbungskrieg in der Provinz Nord-Kivu. Die MONUSCO nutzt ihr offensives Mandat inzwischen kaum noch, obwohl es immer noch gilt. Man sei zu schlecht ausgestattet, um gegen die Rebellen zu bestehen, so die Argumentation der UNO. Trotzdem hält Untergeneralsekretär Lacroix die Einsätze grundsätzlich für sinnvoll.
Viele von ihnen spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, einen Waffenstillstand zu bewahren oder neue Feindseligkeiten zu verhindern, wenn es einen Waffenstillstand gibt. Und im Falle der größeren Missionen in Afrika werden trotz aller Herausforderungen Hunderttausende von Zivilisten jeden Tag direkt durch friedenserhaltende Maßnahmen geschützt.
Als Erfolg wertet die UNO beispielsweise ihre früheren Missionen in Namibia, Osttimor, Kambodscha, Liberia, der Elfenbeinküste oder Sierra Leone. Diese Länder haben eine gewisse Stabilität erreicht. Doch selbst in manchen Vorzeigeländern sind die UNO-Soldaten umstritten. Das erzählt Abraham Kouassi. Der ivorische Journalist sitzt in einem Hotel in Abidjan und schüttelt den Kopf, wenn er über die UNO-Mission in seiner Heimat redet. Die Blauhelm-Truppe war von 2003 bis 2017 in der Elfenbeinküste. Sie sollte im damaligen Bürgerkrieg unter anderem den Soldaten aus Frankreich und der westafrikanischen Staatengemeinschaft zur Seite stehen. Diese unterstützten die demokratisch gewählte Regierung. Kouassi berichtete für eine ivorische Zeitung über die Friedensmission. Die Menschen hätten kein Vertrauen in die UNO-Soldaten gehabt, erzählt er. Denn
diese Leute waren nicht an der Front. Es waren die Franzosen, die gekämpft haben.
Und weiter sagt Kouassi über die UNO-Soldaten.
Man hielt dieses Mandat für nutzlos. Es tut weh zu leiden und zu sehen, dass jemand, der eine Waffe hat, in der Nähe ist, aber keine Hilfe leistet. Viele haben hier Kinder gezeugt. Das ist das einzige nachhaltige Resultat.
Es gibt immer wieder Berichte von sexuellen Übergriffen durch UNO-Missionen. Wenn ein Fall von sexueller Nötigung ans Tageslicht kommt, werden die Soldaten nach Hause geschickt. Ob sie dort bestraft werden, bleibt ihrem Heimatland überlassen. Die UNO bekämpft den Machtmissbrauch mit einer Null-Toleranz-Doktrin und sie will künftig mehr Frauen für Friedensmissionen verpflichten. Im Mai 2023 gedachte die UNO ihrer gefallenen Soldaten. Seit der Sicherheitsrat 1948 die ersten Militärbeobachter in den Mittleren Osten entsandte, sind nach Angaben der UNO mehr als 4.200 Soldaten getötet worden. Für ihren Einsatz erhielten die Blauhelmtruppen 1988 den Friedensnobelpreis. Nepal, Indien, Ruanda, Bangladesch und Pakistan sind die größten Truppensteller für UNO-Missionen. Das sind relativ arme Länder. Die UNO bezahlt ihnen Geld für ihr Personal und ihr Material. Manche politischen Beobachter vermuten deshalb, dass der Schutz der Bevölkerung nicht das primäre Anliegen der Truppensteller ist.
Es ist ein Geschäft für die Länder geworden, die es ihren Soldaten ermöglichen, auf diese Weise ein wenig Geld zu verdienen,
sagt der ivorische Journalist Abraham Kouassi. Sein Misstrauen gegenüber der UNO speist sich auch aus persönlichen Begegnungen.
Ich hatte eine Tante, die eine Beziehung mit einem Oberst hatte. Deshalb kam er oft zu uns nach Hause. Ich musste darüber lachen. Ich dachte mir, anscheinend sind sie im Urlaub. Er kam mit Keksen, Sardinenbüchsen und sowas.
Die Kritik an der UNO ist vielfältig. Ex-Diplomat Martin Kobler wiederum beklagt,
dass die Bevölkerung natürlich sehr leicht die Schuld der internationalen Gemeinschaft gibt. Da ist die UNO sehr leicht ein Sündenbock.
In manchen Gastgeberländern hetzen auch Politiker gegen die Blauhelmsoldaten. Und das, obwohl sie die UNO-Truppen selbst gerufen haben. So geschehen im Kongo, als im vergangenen Jahr der Wahlkampf um das Präsidentenamt tobte. Bürgerrechtler Stuart Mohindo sieht darin den Versuch, vom eigenen Versagen abzulenken.
Die Regierung benutzt die MONUSCO als Buhmann, um sich aus der Verantwortung zu stehlen. Es sind doch zuallererst die kongolesischen Sicherheitskräfte, die die Bevölkerung schützen müssen.
Früher ging die Gefahr vor allem von Bürgerkriegen oder Kriegen zwischen Staaten aus. Doch das hat sich geändert.
Wir sind mit einem erhöhten Maß an Bedrohungen konfrontiert, mit bewaffneten Gruppen, insbesondere mit solchen, die keine politischen Ziele verfolgen und in grenzüberschreitende kriminelle Aktivitäten verwickelt sind. Sie profitieren vom Chaos,
sagt der Chef der Blauhelmtruppen Jean-Pierre Lacroix. Verbrecher auf der einen Seite, die UNO, die verhandeln will, auf der anderen Seite. Was bedeutet das für die Friedensmission?
Wenn es sich um Gruppen handelt, die eher asymmetrische Angriffe durchführen, ist das sehr viel schwieriger. Für diese Art von Kampf sind die UNO-Soldaten nicht ausgebildet und nicht ausgerüstet. Das gilt auch für gewalttätigen Extremismus. Die UNO-Friedenstruppen haben kein Mandat zur Terrorismusbekämpfung,
sagt die Friedensforscherin Jenna Russo. Die UNO muss sich also anpassen. Das erkennt sie selbst. Generalsekretär Antonio Guterres rief im vergangenen Jahr eine neue Agenda für den Frieden aus. Es ist ein Appell zu mehr Solidarität angesichts von immer mehr Konflikten in der Welt. Die Agenda soll im September bei einem Gipfeltreffen diskutiert werden. In welche Richtung die UNO-Missionen gehen werden, ist offen. Julie Gregory forscht am Stimson Center in New York und befasst sich mit dieser Frage. Sie erwartet, dass die UNO von großen Missionen wegkommt, so wie sie jetzt noch in Afrika stationiert sind.
Experten und Mitgliedstaaten diskutieren schon länger darüber, ob friedenserhaltende Missionen mit kleinerem Fußabdruck eingesetzt werden sollen, etwa solche, wie wir sie im Libanon sehen. Sie werden von den Regierungen der Gastländer möglicherweise besser angenommen,
sagt die Forscherin. Ein kleinerer Fußabdruck, das bedeutet, dass eine UNO-Mission eine begrenzte Aufgabe hat. So wurde etwa die Mission im Libanon, UNIFIL genannt, 1978 geschaffen, um den Abzug der israelischen Besatzer zu begleiten. Inzwischen dokumentiert sie Vorfälle an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel. Die UNIFIL ist weitgehend akzeptiert, selbst jetzt, wo der Gaza-Krieg einen Flächenbrand in der Region entfachen könnte. Wie auch immer die UNO ihre Missionen reformiert, es bleibt die Frage, wer die Menschen offensiv vor Mörderbanden schützt. Dazu sagt Untergeneralsekretär Lacroix:
There will be an increased diversification.
Es wird eine stärkere Diversifizierung der Friedensoperationen geben. Das schließt Friedensoperationen ein, die nicht von der UNO durchgeführt werden, wenn das Ziel Peace Enforcement ist.
Für Afrika sieht die neue Agenda der UNO bereits vor, wem sie das lebensgefährliche Geschäft überlassen will: den Afrikanern selbst. Die UNO unterstützt jetzt schon Militärmissionen der Afrikanischen Union mit Logistik und Beratung, zum Beispiel jene in Somalia. Nun will die UNO solche Kooperationen ausbauen. Das Kalkül dabei ist, dass Truppen der Afrikanischen Union bei der Regierung und der Bevölkerung in den Einsatzgebieten besser ankommen als UNO-Kontingente. Schließlich stehen sie einander kulturell näher. Außerdem sollte den afrikanischen Regierungen daran gelegen sein, Konflikte einzudämmen, damit sie nicht auf andere Länder übergreifen. Aber vor allem kommen die Kampftruppen der Afrikanischen Union ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrats aus. Die UNO will sich darauf beschränken, solche Truppen mit zu finanzieren. Offen ist, ob das Konzept aufgeht.
Im Falle des Kongo würde ich behaupten, dass regionale Truppen auf ähnliche Hindernisse treffen wie die MONUSCO.
Sagt die Forscherin Julie Gregory vom Stimson Center. Erste Erfahrungen gibt es bereits im Kongo. 2022 standen die Rebellen erneut vor Goma. Die MONUSCO wollte nicht kämpfen. So behalf sich die kongolesische Regierung mit Truppen aus ostafrikanischen Ländern, ohne Zutun der UNO. Doch auch diese zogen nicht in den Krieg. Die Bevölkerung schäumte und die Regierung warf die Truppen wieder aus dem Land. Der Bürgerrechtler Stuart Muhindo erinnert sich an die Zeit, als die MONUSCO ihr robustes Mandat tatsächlich ausübte und die Rebellion niederschlug. Tansania, Malawi und Südafrika stellten damals die Kampftruppen der UNO. Deshalb schätzt Muhindo afrikanische Soldaten. Ob die UNO das Kämpfen aber allein der Afrikanischen Union überlassen soll, daran zweifelt er.
Es ergibt keinen Sinn zu sagen, es geht uns nichts an, wenn es darum geht, den Frieden zu erzwingen. Und wenn der Frieden dann da ist, wenn auch zerbrechlich, dann kommen wir. Für mich ist das ein Eingeständnis des Scheiterns.
Das war der Hintergrund. Die UNO in Afrika. Wie viel Kampf gehört zu einer Friedensmission? Von Judith Raub. Redaktion Nina Vogt.